Wer es jetzt noch gerade nicht gehört hat, ich begrüße euch zum Nachmittagstrack hier in diesem Vortragssaal. Es geht ein bisschen um Systeme, Systemtools vor allen Dingen. Stefan wird ein bisschen was über ISCRI.
ISCRI.
Wie auch immer, ich kenne das nämlich nicht mal. Deswegen habe ich mich auch als Moderator hier in diesem Track mit eingeladen, damit ich auch mal ein bisschen was darüber höre. Okay, ich denke, den Rest wird Stefan dann selber zu seiner Person sagen und ich wünsche euch viel Spaß.
Okay, hört man mich? Also mein Name ist Stefan Seitz von Heinlein Support und ich versuche gerade mal ein paar Erfahrungen, die ich mit ISCRI gemacht habe, in Worte zu fassen, um zu schauen, wie man da noch ein bisschen Performance rausholen kann. ISCRI ist ein aktuell noch sehr beliebtes Protokoll, auch wenn Fiber Channel over Ethernet quasi schon, ja, ich sag mal, am Horizont steht und wahrscheinlich auch nicht schlecht ist. Ja. Mit diesen vier Pinguinen, die vielleicht mal von euch kennen, will ich eigentlich nur ausdrücken, dass es alles eine Frage der Wahl ist. Jedes Storage ist anders, jeder Cluster ist anders, jedes Setup ist anders. Bitte keinen Wert, den ich hier in den Folien zeige, als gegeben für alle Setups nehmen, sondern eher als Anregung dazu, drüber nachzudenken, ein paar Dinge zu reflektieren und vielleicht das eigene Setup zu überdenken. Ja. Was wir sind, wer wir sind, Heinlein Support, 20 Jahre Wissen und Erfahrung um Linux-Server und E-Mails. Wenn ihr die Vorträge von Per Heinlein angeschaut habt, es geht immer um E-Mails. Ich mache einfach mal weiter im Text, weil die Zeit wahrscheinlich ein bisschen knapp wird. Als erstes mal auf die Gefahr hin, dass das redundante Information ist, würde ich gerne das Wording noch mal kurz erklären, damit klar ist, über welche Dinge ich überhaupt rede.
Sorry.
Das soll ein Target-Host sein, ein Storage-System, in dem habe ich über einen EQN ein Target definiert, einen Namen. Das ist mein Target. Dieses Target sehe ich durch Portale. Diese Portale erreiche ich über Pfade. Hier oben ist mein Host, stellvertretend für diverseste Hosts, in denen ich den Stack jetzt nach oben aufbauen kann. Hier ist jetzt exemplarisch nach oben ein Device Mapper MPIO und Multipass drüber gepackt, gehe ich später drauf ein. Einfach nur, um es deutlich zu machen, wir haben den Initiator unter dem Device Mapper, unter der Loon, die wir nutzen. Ja, um die Optimierung mal anzugehen, fange ich mit dem Protokoll-Stack an. Wir haben bei SCSI generell over TCP ja, hohe Ansprüche. Die Latenz ist es A und O, also wir müssen Wert darauf legen, die Latenz so gering wie möglich zu halten, soweit es mit Ethernet und IP über Ethernet möglich ist. Das ist das größte Augenmerk. Den Durchsatz sollte man als zweiten Top sehen, nicht als ersten. Erstes Top, definitiv die Latenz. Was auch ganz wichtig ist, wir sollten eine dezidierte Infrastruktur für ISCRI-Traffic nehmen, weil einfach Packet Reordering ist ein Riesenproblem, wenn der ISCRI-Stack über dem IP-Stack die Pakete wieder zusammen sortieren muss, komme ich einfach in wahnsinnig große Latenzen. Das ist auch mit ein Grund, weswegen ich es nicht unbedingt übers WAN routen sollte, auch wenn es technisch denn möglich ist. Also es ist ein Protokoll, wenn ich es performant einsetzen möchte, sollte ich es wirklich in einem Netzwerksegment betreiben oder in mehreren dezidierten Netzwerksegmenten, die idealerweise auch mit keinem anderen Traffic, außer vielleicht ein bisschen Heartbeat, belästigt werden, damit das Protokoll den Stack ideal nutzen kann. Genau. Hier, over anything, was ich gerade gesagt habe, Ethernet InfiniBand natürlich, ist, wenn ich mir ein günstiges Storage Cluster aufbaue mit ISCRI, vielleicht außerhalb der normalen monetären Möglichkeiten, ist nicht ganz billig. Gehe ich jetzt auch nicht weiter darauf ein, ich beschränke mich mal sehr auf Ethernet. Ja, jeder von uns kennt MTU-Sizes. MTU 9000 ist so der größte Standardwert, den ich über diverse Vendors einstellen kann. Ich habe hier versucht, einfach mal in Bildern zu verdeutlichen, wie viel Overhead mir mein Protokoll-Header jeweils wegnimmt, also wie viel Bedarf da ist. Wenn ich eine Standard-MTU von 1500 habe, bringe ich bei jetzt im Idealfall voll gefüllten quasi Paketen mit jeweils 512 Byte, habe ich immer zwei Pakete, die ich maximal in ein TCP-Paket kriege. Natürlich sind die Pakete dynamisch, das sind jetzt theoretische Maximalwerte. Ja, also definitiv eine große MTU nehmen und es ist eine Maximum Transmission Unit für das ganze Segment einstellen. Habe ich da drin gemischten Traffic mit verschiedenen MTU-Sizes, wird mein Switch den kleinsten nehmen. Jo, andere Bezeichnung Jumbo-Frames, hier ist exemplarisch, wie ich es einstellen kann. MTU 9000 ist kein großes Geheimnis. Jo, ich beleuchte jetzt auch gerade nochmal Hardware. Hardware ist ein wesentlicher Faktor, wenn es um Geschwindigkeit geht. Ich sollte jetzt nicht unbedingt No-Name Gigabit-Adapter nehmen. Einige Vendors mittlerweile anbieten, sind Offload-Engines. Das heißt, ich habe im HBA, also in dem auf der Karte, eine Offload-Engine, die mir iSCSI-Pakete offloadet. Nicht nur TCP, sondern auch iSCSI. Gibt's, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil, wenn ich mir zum Beispiel Dell anschaue, ist das bei den Servern für teures Geld mit reinzukaufen. Es gibt diese TOEs, die kann ich mit reinstecken. Dann habe ich diese Offload-Features. Danach kann die Karte, diese Broadcom-Karte, die dort verbaut ist, allerdings nicht mehr mit Jumbo-Frames umgehen. Sowas sollte man beachten, wenn man anstrebt, teure Hardware zu kaufen, ob sich das auch kombinieren lässt. TCP Offload Engine ist eigentlich außer Frage, die ist Pflicht, sollten wir tun, kann mittlerweile auch jede. Ich favorisiere persönlich Intel-Karten, persönliche Präferenz, soll keine Werbung sein. Weil dort habe ich auch noch eine sehr intelligente DMA-Verwaltung drin mit diesem IOAT-Management. Ja, kriege ich auch ein bisschen Last von der CPU zur Netzwerk-Hardware. Ziemlich von Vorteil. Nächster Punkt, 10 Gigabit Ethernet. Es hat die gleiche Latenz wie 1 Gigabit Ethernet. Also in der Latenz gewinne ich nichts. Natürlich habe ich eine höhere Bandbreite. Wenn die angefordert wird, ist es sinnvoll. Man sollte auf jeden Fall im Auge behalten, was man benötigt. Man gibt für eine 10 Gigabit Infrastruktur doch ziemlich viel Geld aus. Und wenn man in seinen Geldbeutel schaut, ist es möglicherweise auch eine Überlegung wert, iSCSI gedanklich über Bord zu werfen und gleich auf Fiber Channel zu gehen. Könnte günstiger sein. Ja, das ist auch noch ein interessanter Punkt. Das habe ich von einem Hardwarehersteller mal in einer Diskussion mitbekommen. Diese 10 Gigabit Adapter brauchen relativ viel Strom. Wenn man große Strukturen baut und schränkeweise verbaut, dann kann das auch ein Kalkulationsfaktor sein. Ja, hier habe ich gerade nochmal den ETH-Tool-Befehl mit seinen Standard-Offload-Settings einfach mal aufgeführt, dass man es mal vor Augen hat. Minus K, die Ethernet, dieser Ethernet-Adapter und was ich alles einstellen kann. Vector.io, klar, habe ich eine günstigere RAM-Verteilung. TCP Segmentation Offload, ja, prinzipiell kann ich die Empfehlung geben, alles an Offloading einschalten, was für den TCP-Stack möglich ist auf der Karte des Herstellers. Die Informationen muss ich für ganz aktuelle Distros revidieren. Das geht mittlerweile automatisch. Bei dem Intel IGB-Treiber war über eine lange Weile der IOAT-DMA nicht in den Dependencies, das heißt, den musste man vorladen. Einfach in die Distro schauen. Wenn ich den nicht vorher lade, habe ich natürlich auch nicht die Features. Das ist sehr speziell für diesen Adapter. Ja, wenn ich jetzt in meiner Infrastruktur den Initiator anschaue, den Host, von dem aus ich connecte, auf dem ich die Loon nutzen möchte, auch dort kann ich optimieren. Auch hier kann ich natürlich meine NIC beachten, eigentlich genau das Gleiche. Ich habe noch ein paar weitere Möglichkeiten in der Open-iSCSI-Implementierung. Wenn ich ausgewählte Adapter nehme, habe ich direkt eine iSCSI-Offload-Unterstützung in Software. Muss ich zugeben, habe ich nicht vollständig ausprobiert. Ich denke, da sollte man sich auch, wenn man das möchte, vielleicht auf der Mailingliste von Open-iSCSI einfach mal durchfragen, wie sinnvoll das Ganze heute 2013 noch ist. Also die Folie ist vom letzten Jahr inhaltlich, aber es tut sich da wahnsinnig viel. Okay. Prinzipiell, ich wollte es nochmal erwähnt haben, auch ISA, das heißt InfiniPAN-Protokoll, ist möglich als Stack-Unterstützung im OpenISA quasi. Ja, wichtiger Punkt, das war gestern in einem anderen ISCASI-Vortrag auch mal kurz Thema, Multipathing. Ich stehe total auf Multipathing, weil es hat einen riesen Vorteil, es hat den Path-Failover, das heißt, wenn mir eine Seite wegbricht, stürzt mir nicht die ganze Infrastruktur ein und ich habe vielleicht in diesen Hosts hunderte VMs laufen, die unter Umständen Probleme bekämen. Zusätzlich habe ich je nach Storage noch den Vorteil, wenn es im Storage vorhanden ist, dass ich einen Controller-Failover machen kann, das ist ziemlich tricky. Das würde ich eher in eine Question and Answer ans Ende hängen. Wenn wir kurz beim Initiator bleiben, beim Host, es gibt ein Setting, Queue if no path. Wenn mir alle Pfade wegbrechen, habe ich noch ein Queuing. Das füllt mir natürlich sukzessive den Speicher, blockt mir IOs in meiner Virtualisierungsschicht und ist nicht ganz schmerzfrei. Allerdings bietet es mir die Möglichkeit, Network-Glitches, die möglicherweise beide Switche beeinflussen, auszugleichen und für je nach Last Sekunden bis vielleicht sogar Minuten meine, falls virtuelle Maschinen zum Beispiel betrieben werden, diese virtuellen Maschinen am Leben zu halten. Unter Umständen ist das ganz sinnvoll. Also ist ein Vorteil, den ich ohne Multipathing nicht hätte. Dann hätte ich direkt meine Loon, hätte die Probleme, wäre es einfach ja, mit einem Reboot in der VM zum Beispiel zu erledigen. Ja, wie funktioniert so ein Multipathing? Ich habe Pfadselektoren, Path Selectors. Da gibt es natürlich verschiedenste Protokolle, weil man kann ja nicht eins machen, das wäre ja langweilig. SCASI-3 Alua ist ein de facto Standard. Das ist mal von IBM irgendwie angeschubst worden. Mittlerweile ist es einigen Implementierungen von einigen Herstellern dabei. Ist meiner Meinung nach das Interessanteste. EMC hat einen eigenen Pfadselektor, der funktioniert natürlich nur mit EMC-Storages, NetApp natürlich nur mit NetApp-Storages und von LSI, dieser RDEC, ist unter Umständen auch auf weiteren Storages verfügbar. Muss man sich mit dem Storage-Hersteller einfach mal auseinandersetzen oder man baut selbst, dann hat man diese Feature eher nicht. Gehe ich später noch drauf ein. Ja, in Konsequenz, ganz kurz gesagt, ich habe eine höhere Ausfallsicherheit und ich habe eine bessere Lastverteilung, weil dieser Failover kann auch sehr schnell beide Pfade bedienen. Das heißt, ich habe hier in den Settings, das sieht ein bisschen wild aus, aber das sind jetzt ein paar der Schlüsselworte, die in der Multipass-Config einzustellen sind. Ich habe hier ein Round-Robin-Minimum-IO. Das sagt, nach wie vielen IOPS der Pfad zu wechseln ist. Das ist ein Default-Wert von 1000, das heißt, das ist sehr gemächlich. Der macht 1000 IOPS auf einem Pfad, 1000 IOPS auf einem anderen. Das ist ganz nett. Will ich mehr Durchsatz, ist es sinnvoll, einfach auf Basis der Puffer, die ja in allen Stacks vorhanden sind, schneller zu agieren. Das heißt, einmal nach 20 oder 30 IOPS den Pfad zu wechseln. Ist durchaus praktikabel, ich habe dadurch keine Nachteile gesehen. Trotzdem sollte man alle Settings nicht unbedingt am offenen Herzen bei Kundensystemen ausprobieren. Queue without Daemon ist sehr interessant, wenn man das Ganze zum Beispiel auf einem Debian oder einem Ubuntu-Host aufbaut. Da sind die Init-Skripte in einer sehr seltsamen Reihenfolge. Die nehmen nämlich erst die TCP-Verbindung runter und versuchen dann den Protokoll-Stack im ISCASI zu beenden, was nicht mehr geht. Mit Queue without Daemon kann ich einen bequemen Shutdown machen oder ich baue die Init-Skripte um. Der Path-Checker, das ist der Trigger, der die Gültigkeit eines Pfads prüft. Der wird angestoßen, entweder über die einzelnen Protokolle, das sind alles SCASI-Befehle, oder ein Read-Sektor. Das ist das teuerste. Allerdings auch der Standard. Das heißt, Read-Sektor 0, ein Pfad wird geprüft, permanent, indem der erste Sektor der Platte gelesen wird. Ist dieser verfügbar, ist der Pfad gültig. Ich kann es noch heftiger machen, ich kann noch ein Direct-IO erzwingen, dann habe ich kein Caching mehr. Dann ist die Last natürlich noch höher, einen Pfad zu prüfen, weil jedes Mal auch wirklich die Platte bewegt werden muss. Ja, wie gesagt, da muss man sich mit dem Storage-Hersteller einfach mal auseinandersetzen, welche Protokolle verfügbar sind. Oder man wählt einfach Rezeptor 0. Das geht jetzt hier ins Detail. Priority Callout ist korrespondierend zum Path Checker. Klassische Read-Sectors geben keine Pfadpriorität. Habe ich komplexere Protokolle wie zum Beispiel EMC oder Alua, dann habe ich eine Portalpriorität am Storage, wo nicht die Last über die gesamte Leitung meinen Pfad definiert oder die Priorität des Pfades, sondern der Load, der am Storage auf diesem Portal aufschlägt. Das ist natürlich bei hochlastigen Storages deutlich günstiger, wenn das Storage dem Client sagen kann, welcher Pfad zu benutzen ist. Also das hat Vorteile, diese proprietären Protokolle. Ja, Pfade lassen sich gruppieren. Bei zwei Ethernet-Leitungen ist das eher irrelevant. Es macht keinen Unterschied, ob ich nach Priorität oder nach Multipus priorisiere. Das ist ein Feature, was auf Fiber-Channel deutlich zum Tragen kommt, weil ich auch mit zwei Adaptern auf beiden Seiten schon vier Pfade habe. Ja, hier nochmal ganz wichtig, Queue with no pass, ich habe es vorhin erwähnt. Wenn alle Pfade wegbrechen, muss reagiert werden, sonst zerstört mir Queue with no pass im Nachgang doch die Inhalte in den VMs oder in stark benutzten Bereichen von Loons, weil es einfach nicht mehr zum Storage zurückgeschrieben werden kann. Ja. Wenn da keine Reaktionszeit definiert ist, kein Admin verfügbar ist, vielleicht Queue with no pass doch besser nicht verwenden. Jupp. Jetzt würde ich gerade, nachdem ich beim Initiator war, mal zum Target gehen. Ich habe das meiste gerade schon erwähnt. Man muss seine Requirements auf jeden Fall anschauen. Was will man erreichen? Wo definiert man sich? Um danach einfach eine günstige Infrastruktur zu planen. Es gibt natürlich große Storage-Systeme. EMC, VNX zum Beispiel, aber die sind auch alle sehr teuer. Bei großen Fiber-Channel-Systemen habe ich auch meistens noch die Möglichkeit, iSCSI-Portale mit anzudocken, durch Auflizenzierung oder durch Zukaufen von Hardware. Das ist bei großen Systemen meistens mit drin. Wenn sowas schon da ist in der Infrastruktur, muss man sich überlegen, ob das sinnhafter ist, als ein eigenes aufzusetzen. Ja, natürlich hat man auch Support, meistens bei den Herstellern und SLAs, die in der Regel eingehalten werden, die sich allerdings meistens auf Windows oder VMware ESX beschränken. Das heißt, wenn wir Linux-Systeme betreiben, ist es sehr unwahrscheinlich, von NetApp irgendeine fähige Antwort zu bekommen. Genau. Die meisten Storage-Systeme, die ich mir nicht selber zusammenbaue, sind mit Features ausgestattet, die auch nicht trivial umzusetzen sind. Thin Provisioning, okay, das ist noch mit VHD-Dateien möglich. Multi-Tier-Cache-Strategien, das sind sehr komplexe Cache-Strategien, die auf verschiedenen Levels von Plattengeschwindigkeiten, die Hot Data in schnellen Bereichen behalten und Cold Data auf langsame Bereiche verschieben. Das kann man sich bestimmt auch in ein paar Wochen Arbeit auf einem Linux-System zusammenbauen. Könnte ein bisschen tricky sein. Online-Deduplizierung, klar, ist auch gerade total Hype, weil man einfach Speicher spart. Geht aber, wenn man den Mut hat, BTRFS einzusetzen, auch. Wäre mutig, glaube ich. Es gibt noch Spezialitäten, wenn man sich auf Appliances einlässt. Equalogic vergewaltigt zum Beispiel den Netzwerkstack mit einer Portal-IP, die auf allen Portalen announced wird. Müssen die Switcher mitspielen. Ich gehe mal davon aus, Linux-Tag, wir bauen die Targets selbst. Wir haben da jetzt verschiedene Möglichkeiten. Der Klassiker STGD war früher im Kern, ist auch immer noch verfügbar, würde ich heutzutage nicht mehr nehmen, wurde ersetzt durch den Leo, der gerade sehr gut gepflegt wird, Intree im Kernel. Lässt sich fantastisch übers ConfigFS konfigurieren, ist alles sehr neu, sehr shiny und noch nicht ganz performant. Zwar gut, hat viele Features, aber ist noch wirklich stark im Development. SCST ist zurzeit so das Mittel der Wahl, ist out of tree, hat es nicht in den Kernel geschafft, wird aber von erstaunlicherweise nur ein paar Entwicklern sehr, sehr gut mit Patches versorgt. Also es geht immer zu aktuellen Kernel-Releases. funktioniert sehr gut. Die haben beide, sowohl Leo als auch SCST, haben eigentlich alle aktuellen Features mehr oder weniger unterstützt. Hier habe ich IPM WSCSI, das heißt Virtualized SCSI, wenn ich so will, ist Support dabei. Bei Leo habe ich sehr sexy den Alua-Support dabei. Also man muss eben schauen, wo man sich bewegt. Wenn es wirklich nur auf Geschwindigkeit ankommt, SCST. Der Klassiker, IET, sehr einfach zu konfigurieren. Brot und Butter, aber etwas betagt. Und der ist über die Zeit, in der ich ihn beobachte, immer sehr betagt gewesen. Also auch heute, wo er noch weiterentwickelt wird, sind da keine wirklich frischen Features dran. RAID, die Folie habe ich mal mit reingepackt. Es ist ein wichtiger Punkt, wobei ich jetzt mir nicht anmaße, mit drei Zeilen RAID-Sets zu erklären. Das gibt es besser erklärt. Man sollte auf jeden Fall RAIDs im Auge behalten, verschiedene Tiers definieren. Wenn ich verschiedene Storage-Bereiche habe, nicht einen großen Storage-Bereich rausschieben und dem alles aufs Auge drücken, also da Datenbanken und Webcluster und however reinpacken, sondern wirklich definieren, wo ist mein Workload, wie ist das Ganze beansprucht, habe ich Read-Write-Random, habe ich sequenziell Read, wo ist mein Workload, ich muss die Applikation einfach betrachten, die ich da drauf betreiben möchte, um unten drunter im Storage eine richtige Wahl an RAID-Sets zu bauen. Es gibt noch Spezialitäten, wenn ich mir was anschaue, wie Nexenta, da ist ein ZFS drunter, da ist jetzt natürlich mit klassischen RAID-Sets nicht zu argumentieren, das sind dann RAID-Sets, das ist ein anderes Thema. Das ist eigentlich nichts anderes, als wenn ich ein RAID-Set im lokalen System habe, da muss ich mir die Gedanken auch machen. Nur auf Storage-Systemen sind die Auswirkungen größer, wenn ich eine Fehlentscheidung getroffen habe. Definitiv, egal welche Qualität an Hardware man nimmt, kein Fake-RAID. Das taugt nicht. Ich kann danach auch noch eine Stunde über Fake-RAID reden, aber das taugt nicht, lasst es. Nehmt ein MD, das funktioniert. Oder besser ein Hardware-RAID. So, nochmal das Ganze auf einer Folie. Immer den Blick aufs Ganze beleuchten, die Applikation im Auge behalten, die Netzwerkstruktur im Auge behalten und das Block-Device, das man unten drunter liegen hat. Also nie einzelne punktuelle Blicke, sondern immer das Ganze sehen. Und wenn man bei Settings ist, Extreme einfach vermeiden. Ich kriege gerade gesagt, dass ich zu wenig Zeit habe. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ein wichtiger Punkt bei Storage-Systemen. Ich kann bei aktuellen Implementierungen von SCSI-Targets differenzieren, ob ich ein File-IO oder ein Block-IO wählen will. File-IO bedeutet, die IO-Operationen, die das Target an die Platte gibt, gehen über die Betriebssystem-Calls. Das heißt, ich habe meinen Arbeitsspeicher als Cache, also wie mein Linux eben cached, wie die Cache-Settings eingestellt sind. Ich habe meine Virtual Memory Pages im Einsatz und ich habe, wenn ich keine Battery Backup Unit habe, natürlich das Problem, dass ich Schreiboperationen im Arbeitsspeicher liegen habe. Es ist deutlich schneller, gerade wenn es um Random Read-Write geht. Allerdings hat es den Nachteil, ziehe ich den Stecker raus, habe ich eine Inkonsistenz. Block-IO reicht das Ganze an die Low-Level-API durch, das heißt, es läuft direkt zum RAID-Controller, zu den Block-Devices. Ist natürlich dadurch auch langsamer, weil ich die Rotationszeiten der Spindeln habe. Jupp, das Ganze nochmal kurz aufbereitet. Reread ist quasi der Bringer, wenn ich File-IO habe, da hole ich am meisten raus, weil das Ganze mehr oder weniger in Hot Data im Cache ist. Dafür ist es in keinster Weise fail-safe. Muss man sich überlegen, was man nimmt. Okay, Device Scheduler ist noch ein wichtiger Punkt, um Performance rauszuholen. Der Standard Scheduler Completely Fair Queue ist möglicherweise nicht ganz optimal. Muss man sich den Workload überlegen und den Aufbau seines Storage-Systems. Deadline ist schlanker, einfacher und meistens ein Ticken performanter, wenn ich viele, viele parallele Requests habe, die nichts miteinander gemein haben. Der Deadline arbeitet einfach nach Expire-Schemes, das heißt, ist eine Write-Operation anliegend, die eine Zeit überschritten hat, wird die wieder gequeued. Jupp. CPU Group Affinity. Ich kann natürlich meine kompletten Threads auf CPU-Cores binden. Das Ganze ist sehr deutlich erklärt in den OpenSUSE-Dokumenten. Ich muss gerade wirklich ein bisschen schneller machen, sorry. Ist ein Punkt, sollte man sich durchlesen, diesen Link, sollte man sich eigentlich generell durchlesen, wenn man Performance rausholen möchte aus einem System. Dieser Scheduler kann sich an CPU-Gruppen binden und andere CPUs kann ich zum Beispiel für Nutzerprozesse freihalten. Im Storage-System bilde ich natürlich den Scheduler an einem anderen, eine andere CPU als die Prozesse, auf denen mein Target bindet. Ich kann noch ein paar Tweaks machen, wie Speicher verwaltet wird, wie der Garbage Collector arbeitet. CPU-Affinität war schon. Muss man sich im Einzelnen anschauen, macht eigentlich auch nur bei File.io Sinn. Solche Werte sollte man in seinem Labor ausprobieren und gucken, ob sie den Effekt bringen, den man erwartet, oder möglicherweise gegenteilig reagieren. Ich kann da keine Idealwerte vorgeben. Das sind Werte, die in einigen Setups funktioniert haben. Das muss man sich leider doch etwas ausführlicher durchlesen. Generell betrachtet nochmal Alignment. Block Alignment ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das versucht, mal hier in eine Grafik zu packen. Wenn ich hier meine Sektoren von 512 Bytes habe, vor nicht allzu langer Zeit hat der FDIS begonnen, meine erste Partition an Sektor 63 zu starten. Das ist ein extrem ungünstiger Wert. Klassiker, man nimmt ein Megabyte, muss man keinen Taschenrechner nehmen, man verschenkt am Anfang jeder Platte ein Megabyte, aber das ist, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr das teuerste. Dann hat man auf jeden Fall ein klares Alignment. Ich habe hier die Netzwerkprotokollschicht nur der Grafik wegen mit reingeschoben, die ist dann natürlich technisch nicht mit involviert. Okay. Das Alignment erstreckt sich bis zum Initiator. Das heißt, sorry, ja. Ich bin um. Okay. Noch zwei Sätze. Alignment ist mit das Wichtigste, damit ich mit einer Schreib-Leser-Operation wirklich genau das Segment nehme, was ich möchte und nicht den vorherigen und den nachfolgenden Block noch mit berücksichtige. Vernünftiges Tiering habe ich erwähnt. Verschiedene Workloads auf verschiedene Loons packen. Die Folie ist noch ein bisschen länger, aber ich darf nicht mehr. Die ist aber auch im Netz verfügbar. Wiederholt allerdings tatsächlich auch nur das, was ich jetzt alles schon erwähnt habe.
Gut, leider zu wenig Zeit für diesen Vortrag, weil der Axel, der wartet hier schon. Okay. Vielleicht ein oder zwei Fragen, wenn er sagt, kein Stress, dann ist er noch ganz entspannt, der Axel. Hat jemand eine Frage?
Richtig. Die Empfehlung ist eigentlich ganz klar. Ja, ich muss die Frage wiederholen. Wie ist der Scheduler in virtuellen Maschinen gegenüber dem Scheduler im Host-System einzustellen? Wenn ich ein aktuelles Ubuntu nehme, macht es das schon genau richtig, interessanterweise. Es ist ein Deadline-Scheduler im Host-System und im Gast ist es entweder ein Deadline oder ein No-Op. Danke. Genau. Also die beiden sind die idealsten dafür. Je weniger Scheduling-Operationen ich in der Virtualisierungsschicht habe, desto besser ist es, weil die Daten müssen am Storage ohnehin sortiert werden. Es ist sehr sinnfrei, das Ganze zwei, dreimal hintereinander zu tun.
Okay, noch jemand eine Frage? Dann bedanken wir uns für diesen interessanten Vortrag. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar Fragen, dann kann man den Stefan auch draußen nochmal befragen. Und in 5 Minuten geht es weiter mit Axel Beckert.